Das ist Aldente Entertainment.
Für mich gab es so einen Tag, also da stand ich vorm Spiegel, ich habe inzwischen 140 Kilo gewogen, lange Haare so runter, blutende Nase am Morgen und so und war relativ kaputt und habe dann für mich gesagt, okay, das geht so nicht mehr weiter. Du musst, also das geht nicht. Du musst aufhören und musst einen Plan haben.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Boris Brandt, Teil 1. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Bei mir ist heute einer, der von sich behaupten kann, ich habe mal was mit Medien gemacht. Ein echter Medienmann. Und der hat wirklich viel zu erzählen. Und was er alles gemacht hat, ich verrate noch nicht so viel. Big Brother ist vielleicht ein kleines Stichwort, aber wirklich nur eines von vielen. Bei mir ist heute Boris Brandt. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag erstmal aus Hamburg.
Wie ist das Wetter so? Die Frage darf man dir stellen.
Wir haben strahlenden Sonnenschein, blitzeblauer Himmel. Das ist in Hamburg eigentlich immer so. Das ist ein Vorurteil, wenn jemand was anderes behauptet. Und wir haben -2 Grad. Also?
Ja. Ja. Es sind gleich 2 Vorurteile sozusagen gestrichen worden, dass es eine milde Temperatur gibt und dass bei euch die Sonne scheint. Aber es sei dir gegönnt. Boris, wir wollen über dein Leben sprechen. Da gibt es wirklich eine Menge zu erzählen. Und ich bin auch sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Und ich würde gerne in medias res gehen. Als was würdest du dich denn bezeichnen? Es ist tatsächlich nicht so einfach, weil du schon so viel in deinem Leben gemacht hast und an so vielen Sendern und Projekten und Filmen und Shows mitgewirkt hast.
Zur rechten Zeit durch die richtige Tür gegangen, würde ich mal sagen, so die Überschrift. Ich habe tatsächlich was Anständiges gelernt. Ich habe ja Werbekaufmann mal gelernt. Das wollte ich auch immer machen, weil ich irgendwann, als ich, keine Ahnung, 10, 12 war, habe ich einen Schwarz-Weiß-Film gesehen. Da war, glaube ich, Gary Grant, war ein Werber. Und der Werber an sich, zumindest in diesem Film, lebte im Wesentlichen davon, dass er ein geiles Cabrio hatte, dass er den Frauen auf dem Hintern klatschen konnte und dass er dafür keinen Ärger bekommen hat, in der heutigen Zeit undenkbar, und immer einen lockeren Spruch hatte und alle ihn geliebt haben. Und das war irgendwie für mich so eine Perspektive, wo ich dachte, ja, da habe ich Bock drauf, das Werber klingt gut. Und das habe ich dann tatsächlich mit einer Lehre, also nicht studiert, sondern eine Lehre gemacht, in einer klitzekleinen Werbeagentur hier in Hamburg bei Jochen Wahlberg. Und dieser Mensch hat gesagt, er will keinen Lehrling haben. Kann ich nicht gebrauchen, aber gut, bitteschön, ich gebe dir eine Chance, aber du musst von Anfang an arbeiten. Und deswegen habe ich eigentlich, sag mal, diese ganze Werbetheorie, geile Claims, großartige Slogans, ja, Headline, Subline, 4-Punkt-Schrift versus 8-Punkt-Schrift, alles das habe ich da nicht gelernt. Ich habe da den ganzen Tag gearbeitet, ich habe mit Letraset Headlines gerubbelt und wurde auf Messen geschickt, um Schilder aufzuhängen. Aber ich habe eins gelernt und eigentlich ist das, glaube ich, so das, was mir durchs Leben auch echt geholfen hat. Damals hat es mich genervt, aber aus heutiger Sicht, das habe ich ihm auch noch gesagt, irgendwann mal vor ein paar Jahren, als ich ihn getroffen habe, er hat immer gesagt, weißt du, ist doch scheißegal, welche Arbeit du machst, das Wichtige ist, systematisch arbeiten lernen. Und ich habe tatsächlich systematisch arbeiten lernen, heißt vorher überlegen, wo man hin will, was man macht, in welcher Reihenfolge und so. Und ich habe also, um systematisch arbeiten zu lernen, habe ich bei Jochen Wahlberg renoviert, also so einen Bauernhof renoviert. Ich habe Pferde rein und rausgebracht, ich habe Heu eingefahren, ich habe alles mögliche Botenfahrten gemacht und immer ging es darum, systematisch arbeiten lernen. Das habe ich ganz gut gemacht. Danach bin ich da weg und bin dann, habe schon auch Werbung gemacht. Ich war so in einer Agentur hier in Hamburg, die so mit Fashion und so viel zu tun hatte und bin dann irgendwie in die Medien geraten und da bin ich geblieben.
Okay, wir haben schon eine ganze Menge jetzt erfahren. Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ganz von vorne. Du kommst aus einer Schauspielfamilie. Dein Vater, Volker Brandt, hat, glaube ich, eine der bekanntesten Stimmen, die es wirklich im deutschen Film und Fernsehen gibt. Er ist der langjährige Synchronsprecher von Michael Douglas. Und deine Mama ist auch Schauspielerin oder war auch Schauspielerin, lebt, glaube ich, noch, oder?
Nee, meine Mutter ist tot. Ich habe aber, ich habe mit meiner Mutter kein Verhältnis. Ich bin mit früh von zu Hause weg und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Sie hat Schauspielerin, also sie war mal, glaube ich, Balletttänzerin. Dann ist sie früh schwanger geworden. Ich bin auf die Welt gekommen, als sie 17 war. Ich habe jetzt nicht ihre Karriere ruiniert, aber das war einfach auch sehr jung. Und danach hat sie ab und zu noch Theater gespielt. Ja, die war auch auf Tournee mit so Boulevardstücken und sowas alles. Also schon auch Schauspielerin, aber Eigentlich ist mein Vater der Schauspieler und der auch die Familie ernährt hat und so. Also das, das ist immer das Schauspiel zu Hause, das Drama zu Hause, da waren sie beide dran beteiligt. Aber derjenige, der tatsächlich eine herausragende Karriere gemacht hat, ist mein Vater.
Du bist in vielen Plätzen aufgewachsen, wenn die Recherche stimmt. Wie kam das und wo bist du überall aufgewachsen?
Ich bin in Hamburg geboren. Dann sind meine Eltern, also mein Vater hat hier am Schauspielhaus unter Gründgens gespielt und hatte dann ein Engagement in Frankfurt. Dann sind wir umgezogen, da war ich noch ganz jung, 2 oder so. Sind wir nach Frankfurt gezogen. Da war er, glaube ich, so 3 Jahre. Dann sind wir Frankfurt. Dann sind wir nach Wien gezogen. Da habe ich die ersten beiden Schulklassen, also erste und zweite Klasse, habe ich in Wien gemacht. Ich habe das Schreiben noch mit einem Hackgall gelernt. Also da ist in den Buchstaben im A, im kleinen A ist immer so ein kleines Kringelchen noch drin, im D ist ein Kringelchen drin, im O ist ein Kringelchen drin und so. Das hat mir schwer in Deutschland später Schwierigkeiten bereitet. Da war die ersten beiden Schulklassen und dann sind wir nach Berlin gezogen. Da haben wir 5 Jahre gewohnt. Da hat mein Vater gespielt am Schillertheater, Schlossparktheater, Schillertheater Werkstatt. Und danach sind wir nach Karlsruhe gezogen, in einen Vorort von Karlsruhe. Und man kann sich vorstellen, wenn man aus der, sag mal, in der Hochphase der antiautoritären Bewegung von Hoher Hotschermin bis Benno Ohnsorg in Berlin mit einer der schwarzesten Regionen Deutschlands sozusagen gerät, dann ist das für die Schulkarriere eines jungen Schauspielerkindes ist es schwierig. Erster Schultag, der ist ein Zigeunerjunge, also haben die tatsächlich so gesagt. Und dann hab ich mich vorgestellt, ich habe gesagt, Tag, ich bin Boris, wa? Und dann hat die Lehrerin gesagt, jetzt gehst du erst einmal nach Hause und lernst gescheit Deutsch schwätzen, gell? Also, da bin ich als Ausgang, habe erst einmal gescheit Deutsch schwätzen gelernt, dann bin ich wieder nachgekommen. Und dann war meine schulische Karriere in Ettlingen, Neuwiesen, Reben relativ schnell zu Ende. Und dann bin ich, dann gab es also viel Zoff zu Hause und so, ich will da gar nicht groß drüber reden. Meine Eltern waren, glaube ich, überfordert. Aber ich, ehrlich gesagt, hatte auch furchtbar die Schnauze voll von dem Leben so zwischen Drama und Schauspiel und diese ganzen Schulsysteme, war immer was Neues und so, war ganz furchtbar.
Wie war das für dich, wenn ich fragen darf? Also für ein Kind, das ist ja erstmal schon mal was, wenn man ständig umzieht. Das macht ja was mit einem. Man baut ja dann nicht so leicht die Freundschaften und Bindungen auf. Wie hast du das erlebt?
Also von Frankfurt nach Wien erinnere ich nicht. Von Wien nach Berlin, da habe ich den Fritzi sehr vermisst. Das war mein Freund, der wohnte um die Ecke. Aber auch da war ich halt mit 8 Jahren, 9 Jahren bist du da. Das ist einfach das Leben. Also das hat mich nicht gekümmert. In Berlin war ich schon schwer verwurzelt und habe ja heute sogar noch Kontakt zu Freunden von damals in Berlin. Und das dann wegzuziehen von Berlin, von dem Leben in Berlin, von dem Lebensgefühl in Berlin, von dem Umfeld, wo man bis zur 6. Klasse in die Grundschule ging, und sehr, sehr, sehr liberal sozusagen das ganze System war. Und Berlin einfach als Stadt auch für ein Kind. Ich war deutscher Vizemeister im Judo. Und das Wirklich? War ja, Nippon. Wow. Nippon, der Nippon hieß der Laden in Steglitz. Und es war für mich alles unglaublich toll. Und dann sind wir eben von da weggezogen. Und das war schon ganz bitter. Also ich kann mich erinnern, als wir in Ettlingen, Neuwiesen, Reben ankamen, vor diesem Haus standen, ein Neubau. Da waren wir im, ich glaube, 5. Stock oben mit so einem Balkon, der ganz um die Wohnung rumging und so. Und ich fand das ganz furchtbar. Ich saß alleine in meinem Zimmer. Ich hatte dann zwar ein eigenes großes Zimmer, aber ich saß da alleine drin und es war nicht schön.
Warst du da so 13, 14 oder wie alt warst du?
Ja, ja. Ja, ich also, naja, erst mal 12. 12, okay. 12, 13, so in der Art, ja. Und mit 14, kurz vor 15 bin ich, ich hab's in der Schule nicht gepackt da. Ich war immer gut in der Schule, es war immer alles easy, aber dieser Wechsel und dann als Zigeunerkind angesehen in Ettlingen, Neuwiesen, Reben und dann immer ständig, alle haben auf mir rumgehackt und so, es war einfach ganz schlimm. Also, es war einfach scheiße. Ich hatte da auch gute Freunde, auch da habe ich heute noch den einen oder anderen Kontakt. Ich habe da gelernt, Moped zu fahren. Wir sind mit 14 mit NSU-Quicklies durch die Gegend gerauscht und haben sie als Mofas angemeldet. Das war geil, weil es ist ein Moped und kein Mofa und das fährt 40, 50. Also das habe ich da gelernt, aber ansonsten mit der Schule war eine einzige Katastrophe. Und mein Vater hat mich dann eingesperrt und dann gab es hinten auf dem Kopf, wenn du was nicht richtig gemacht hast. Und das wurde nicht besser und dann gab es irgendwann ein Eklat und dann habe ich mich verpisst und bin abgehauen einfach von zu Hause und bin nach Hamburg gefahren zu meinen Großeltern. Die haben immer hier gewohnt. Für mich war...
Wie alt warst du da?
Da war ich 14 oder 14,5, 14, 3 Viertel. Mhm. Und meine Großeltern in Hamburg waren für mich immer so das ganze Leben über die solide, feste Basis. Also ich bin in jeden Ferien, egal wo wir gewohnt haben, habe ich von meinen Großeltern ein Ticket bekommen. Ich war allein, bin als wir in Berlin gewohnt haben, immer alleinreisendes Kind im Flugzeug, Pan Am, ganz geil, hat keiner gemacht außer mir damals. Und ich durfte immer zu meinen Großeltern in allen Ferien. Und da war ich in Hamburg und eigentlich ist meine Heimatstadt und mein sag mal so, mein Heimatherz sozusagen hängt und hing immer an Hamburg.
Und als du dann abgehauen bist, also offensichtlich war die Idee, dich einzusperren, hat ja einen Grund wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du es schon versprochen, dass du es nicht mehr lange aushältst. Als du dann, wie haben deine Großeltern reagiert, als du ein bisschen vor der Tür gestanden bist?
Also meine Oma hat gesagt, ich mache mal einen Kaffee. Ich wusste ja, wir haben uns keine Sorgen gemacht, wir wussten, dass du herkommst. Sie haben jetzt nicht gewusst, dass der Volker Himmelsbach, mein Kumpel in Ettlingen-Neuwiesen-Reben, dass der so nett war und der hatte gerade Geburtstag und hat mir 100 Mark geliehen. Dann konnte ich mit diesen 100 Mark, bin ich nach Hamburg gekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich schwarz fahren müssen oder so. War mit der Bahn unterwegs und stand dann bei meiner Oma vor der Tür und war natürlich verzweifelt. Und dann haben die gesagt, pass auf, also wir haben 4 Kinder durchgebracht, wir machen das nicht nochmal. Aber wir bezahlen dir ein Internat. Es gibt hier in St. Peter-Ording, ist Nordsee-Internat St. Peter-Ording, das ist so halb staatlich, halb privat. Und da gehst du auch auf eine staatliche Schule und wir zahlen dir das, aber musst dann natürlich sehen, dass du dich zusammennimmst und dass du hier entsprechend Leistung bringst und sowas. Dann bin ich mit meinem Opa, mit seinem Peugeot 404, die 700 Kilometer von Hamburg zurückgefahren, habe meine Sachen abgeholt, sind wieder zurückgefahren in einem
Rutsch. Wie war das dann, als du dann in Ettlingen ankamst? Wie hat dein Vater reagiert oder deine Eltern?
Ich habe im Auto gewartet.
Also du wolltest mit denen einfach kein Wort sprechen?
Nein.
Gab es da einen Riesenstreit oder wie ist das eskaliert?
Ja, es gab so einen Moment, wo es ging, ich weiß es gar nicht mehr so genau, also ich weiß noch, worum es ging. Es ging darum, dass ich zum Judo-Training wollte, aber die einzige Maßnahme, die mein Vater noch hatte, um mich irgendwie zu zwingen, in der Schule besser zu werden, was alles überhaupt nicht geholfen hat. Ich muss auch sagen, mein Vater war auch damals sehr jung. Man muss sich das vorstellen. Mein Vater war, glaube ich, 24 und meine Mutter 17, als ich auf die Welt gekommen bin. Das war leichtfertig in der Begeisterung gezeugt, aber nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Und sie wollten mich auch abtreiben. Meine Großeltern haben das dann verhindert. Und dann war ich sozusagen, natürlich ist das für so einen Schauspieler, der gerade aufstrebt und so, ist das auch ein Hemmnis. Und natürlich kann der mit schlechten Schulleistungen nicht umgehen. Woher sollte er auch? Also der hat da die Rolle gespielt des verzweifelten Vaters, der ein Kind hat, das er nicht in den Griff kriegt. Und da war eben eine Maßnahme, da mich nicht zum Training zu lassen. Und dann habe ich ihm irgendwie eine gezimmert und er ist umgefallen. Dann habe ich Schiss gehabt und bin von zu Hause weg.
Okay, aber das ist dann richtig eskaliert.
Es eskaliert.
So richtig, ja. mit Gewalt und allem. Und wenn ich fragen darf, wie hat sich das dann im weiteren Leben dann entwickelt, haben sich dann die Wogen geglättet in irgendeiner Form? So, da gab es dann irgendwann mal die große Aussprache oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, die gab es nie. War auch ehrlich gesagt nicht nötig, weil das war, wie es ist und ich habe da nichts zu sprechen und ich glaube, er hatte auch nichts zu sprechen. Okay. Ich war im Internat, Schulleistungen, alle wieder prima. Das ging alles ratzefatze, da im halben Jahr war alles wieder cool. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, das war toll, eine tolle Zeit. Und während der Zeit habe ich mit meinen Eltern praktisch keinen Kontakt gehabt. Ich weiß noch, dass meine Großeltern haben alles bezahlt. Meine Eltern waren zuständig für das Taschengeldkonto, also wovon die Kinder das Taschengeld kriegen und die Wäsche bezahlen und was war das noch, schulische Sachen und so. Also es war jetzt 100 Mark im Monat. Und schon das Geld kam dann immer nicht rüber. Da war auch so eine leichte Boykotthaltung. Ich war oft der Einzige im Internat, der dann irgendwie kein Taschengeld hatte und so. Also es war so ein paar unangenehme Begegnungen oder Erinnerungen gibt's da noch. Aber ich hatte da mit denen eigentlich keinen Kontakt. Dann bin ich irgendwann mit 18 eben da weg. Und dann habe ich wieder Kontakt gehabt, erst mit meiner Mutter. Das ist in der Katastrophe geendet, weil die hat ihren gleichaltrigen Freund, der war so alt wie ich, die hat sie auf mich gehetzt und hat dem befohlen, mich rauszuschmeißen aus der Wohnung. Ja, dann habe ich ihm eine gezimmert. Also schon wieder, ich komme so auch da irgendwie als Gewalttäter rüber, was ich überhaupt nicht bin. Aber es kam auch da zur Eskalation und dann konnte ich da auch nicht mehr wohnen. Dann habe ich mir selbst was gesucht und mein Vater hat sich dann irgendwann von meiner Mutter getrennt und dann habe ich beim Vater geholfen, bei meiner Mutter auszuziehen aus der gemeinsamen Wohnung und seitdem hatten wir lockeren, aber regelmäßigen Kontakt und irgendwann mit, keine Ahnung, mag es 35, 40 gewesen sein, seitdem ist eigentlich alles in Ordnung. Also ich muss immer mal sagen, dass das falsch rüberkommt, ich bewundere meinen Vater als Schauspieler total. Der ist ein großartiger Schauspieler, er ist ein wunderbarer Kollege. Du wirst in der ganzen Branche keinen finden, der irgendwie ein schlechtes Wort über ihn sagt. Das Einzige, was man sagt, ist, ja, der hat da, kann die Finger nicht von den Frauen lassen und so. Also das war so ein bisschen in meinem Hintergrund. In seiner Karriere gab es ja das ein oder andere Techtelmechtel. Aber grundsätzlich, mein Vater ist immer pünktlich, top vorbereitet, super identifiziert, toller Teamplayer. Also alles, was einen Schauspieler auszeichnet, hat mein Vater. Und dafür bewundere ich ihn ohne jede Begrenzung. Ja. Und man kann, glaube ich, nicht als Schauspieler, ich habe ja dann im Lauf meines späteren Lebens natürlich ganz, ganz viel Kontakt zu Schauspielern gehabt. Und ich glaube, du kannst als Schauspieler nicht gleichzeitig noch der Top-Vater sein. Das ist einfach too much und sind zu viele Welten, die da aufeinander prallen.
Ganz ehrlich, Boris, das wage ich zu bezweifeln. Also ich verstehe dich in dem, was du sagst, und ich kann natürlich nicht reinsehen in das Geflecht, das ihr da erlebt habt, aber ich habe einen Haufen Schauspieler und auch Schauspielerkinder auch hier schon gehabt, ja, wo ich überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass es auch nur ansatzweise so gelaufen ist wie bei dir, und im Gegenteil auch ganz viel Liebe und Zuneigung und Unterstützung gab. Also das würde ich jetzt nicht als generelles Gesetz annehmen, dass dem so sei.
Oder also für mich war es immer so, dass Schauspieler eigentlich vor allem Schauspieler sind. Und manche spielen vielleicht auch einen guten Vater oder eine gute Mutter. Und ich glaube natürlich, also na klar gibt's immer auch die andere Welt. Aber für mich in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, und wenn ich mir so angucke, also ich habe zum Beispiel jetzt immer wieder Kontakt zu Gabi Degen von Michael Degen, die Tochter, mit denen haben wir auch in Frankfurt übereinander gewohnt. Gabi Degen hat das Anziehen beigebracht tatsächlich. Und ich weiß nicht, deren Verhältnis war, glaube ich, auch. Ich glaube, die hatten auch ein schwieriges Verhältnis. Und ich kenne noch so ein paar aus meiner Zeit, wo ich so Fernsehen produziert habe, Filme produziert habe und so. Da war es schon. Mir taten die Kinder immer schon leid, ohne dass ich mit ihnen gesprochen habe, weil sie halt Schauspielerkinder sind. Vielleicht war das einfach eine Fehleinschätzung. Das kann schon sein, ja.
Ja, also nicht, dass ich da jetzt hier vor Küchenpsychologie ersticke oder so, aber ich kann jetzt nur aus meinem Bekanntenkreis ein bisschen sprechen. Da sind ja auch ein paar drunter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt eine Fake-Geschichte erzählen, sondern gerade hier in dem Podcast hatten wir wunderbare Geschichten mit Senta Berger, die auch als Mutter wirklich ziemlich viel Wärme und Liebe gebracht hat. Also so, und ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Simon Verhoeven mir die Geschichte vom Pferd erzählt.
Also ich würde auch gerne, wenn Senta Berger mich bitte jetzt liegt sie ja gerade im Moment, ich habe gehört, sie hat sich verletzt, ist von der Bühne gestürzt.
Adoptieren würde?
Ja, wenn sie mich adoptieren würde, wäre ich auch damals schon. Sofort hätte ich gesagt, gut, nehme ich mit, ich reihe mich auch hinten ein, kein Problem.
Okay, also geschenkt. Also entscheidend ist auf jeden Fall, dass du dich mit deinem Vater gut verstehst, also dass ihr einfach auf einem guten Level seid miteinander, und dass es aber, als du ein Kind und ein Jugendlicher warst, einfach eine Überforderung gab und dass du dann irgendwann einfach wirklich abgehauen bist und das Glück hattest, offensichtlich Großeltern zu haben, die dann hinter dir standen.
Absolut.
Gab es denn andere Figuren so in deiner Kindheit und Jugend, an die du dich gerne erinnerst oder die dich geprägt haben?
Captain Hornblower. Also das Buch habe ich gern gelesen.
Ach so, das Buch, okay.
Das habe ich gern gelesen und das hat mich geprägt. Donald Duck hat mich sehr geprägt. Mhm. Also eine Figur, die irgendwie lustig ist, aber die immer wieder aufsteht. Das ist schon, das weiß ich noch genau, das war immer für mich so dieses Lachen und gleichzeitig aber diese Verzweiflung, dass alles schief geht und dann trotzdem wieder neu anfangen und immer mutig ans Werk und so. Vor allen Dingen unter der Übersetzung von Erika Fuchs, muss man sagen, ist Donald Duck eine ganz besondere Figur und sehr nah an dem, was Karl Barks mal von dieser Figur gewollt hat. Das ist der Erfinder von Donald Duck. Mhm. Und ansonsten war ich eigentlich, keine Ahnung, also klar, also irgendwann, als es dann in Richtung Musik ging mit mir, da gab es, also bis heute ist es eigentlich so, dass Musik eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben ist. Und
wie kam es denn zur Musik? Also wo war denn die Initialzündung? Was für Musik hast du gehört, als du ein Jugendlicher warst? Was waren so deine Love-Songs?
Meine Tante war bei der Deutschen Grammophon angestellt. Mhm. Und die hat immer Weißpressungen bekommen. Oh. Und zwar Nonstop Dancing 1 bis ich weiß nicht was von James Last.
Ich glaube, die hatten meine Eltern auch.
Und wir Und wir hatten eine braun, wie hieß das, Babysarg oder so, ne, dieses Braungerät zum Aufklappen mit Radio und Plattenspieler drin. Mhm. Und ich durfte keine, also zu Hause bei meinen Eltern, ich durfte keinen Plattenspieler haben. Und Musik ist scheiße und Popmusik ist auch scheiße gewesen. Das war alles nicht, das sollte ich nicht haben. Ich sollte keine technischen Sachen haben. Ich sollte lieber wertvolle Dinge haben, zum Beispiel ein Pedalo. Das ist so ein, wie soll ich sagen, eine Stufe mit Rädern, auf der man dann so gleiten kann.
Kinder lieben sowas.
Auf jeden Fall, ich nicht. Ich wollte gerne Radios, alles. Deswegen habe ich mir die Radios dann vom, also damals gab es doch Sperrmüllsammlung. Und okay. da habe ich mir ein Radio und dann habe ich aus anderen Radios die Lautsprecher ausgebaut und habe dann Lautsprecher im Zimmer in Reihe geschaltet, in der Hoffnung, das würde Stereo werden, wurde es nicht. Und habe halt viel Musik gehört. Also
es ist interessant, die Medien sind ein bisschen unterdrückt worden sozusagen bei dir zu Hause.
Ja, also es war ein technisches Spielzeug, sollte ich nicht haben. Und meine Großeltern haben mir einen Kassettenrekorder gekauft und meinen Onkel hier in Hamburg, der war der Mann, der mich eigentlich, also ich durfte dann aus seiner Plattensammlung Sachen aufnehmen. Und dann passierte Folgendes. Erste Platte, Get Yeah Yeah Yeahs Out, Rolling Stones Live 1971 oder so. Dann das blaue, das rote und das weiße Beatles-Album. Legende. Dann
die hast du alle aufgenommen praktisch, oder?
Alles aufgenommen, ich habe alles aufgenommen. Mhm. Dann Exile on Main Street, Rolling Stones, das beste Album von den Rolling Stones in meinen Augen. Und gleichzeitig eben, also das waren so ein bisschen diese alten Sachen. Und ich habe zum Beispiel die Liebe zu den Rolling Stones nie wieder verlassen, nie wieder. Also ich bis heute, und wenn es Tage gibt, die ich wirklich fürchte, das ist der Tag, wenn irgendwo in der Zeitung steht, dass Keith Richards tot ist. Das ist für mich eine Sache, das ist also...
Das passiert aber nicht. Der ist, ist ja kein Mensch. Also das wissen wir ja mittlerweile.
Das ist der Vorteil.
Der ist ja ein Alien und der schaut ja auch seit 30 Jahren gleich aus. So. Also da habe ich überhaupt keine Sorge.
Das beruhigt mich sehr. Ansonsten hatte ich einen ganz schlimmen Tag schon vor etwas mehr als 10 Jahren, als David Bowie gestorben ist. Dann auch David Bowie ist einer von, bin ich von Anfang an sozusagen mit dabei, also zumindest ab Ziggy Stardust. Mhm. Und für mich war Musik, Konzerte, das war immer mit das Wichtigste, was mich auch seelisch, ehrlich gesagt, immer hochgehalten hat.
Was war dein erstes Konzert?
Mein erstes Konzert in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es damals David Bowie in Berlin war.
Mit was? David Bowie in Berlin noch dazu. Mhm. Also das Konzert, das dann später in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch gezeigt wurde.
Abgehauen und sowas alles und dann unbedingt dahin und so. Ich weiß es aber nicht mehr genau, ob ich davor nicht noch bei Sweet oder bei Slade war. Ich glaube, ich war mal bei Slade oder so.
Auch sehr geil. Nice. Ja, Wahnsinn.
Und es war für mich immer, also Konzerte, weiß ich nicht, Konzerte war für mich immer dieses kollektive, gemeinschaftliche Erleben von etwas Fantastischem und dann so, wenn diese Künstler, das war mir immer sehr wichtig, dass die auch irgendwas sagen, also irgendwie sagen, hallo Berlin oder hallo irgendwas. Ja, und irgendwie eine persönliche Nachricht und heute ist ein besonders toller Abend und ihr seid toll als Publikum und das hat mich immer sehr gerührt.
Diese speziellen Momente auch, ne?
Ja,
ich habe mal bei einem U2-Konzert Anfang der 90er im Olympiastadion, war das erste U2-Konzert, das ich gesehen habe, ganz toll, im Hochsommer und es war ein schwüler Tag, dass es schwüler nicht geht. Und über diesem Konzert ergoss sich dann ein Wolkenbruch. Und was macht Bono? Er singt, I'm singing in the rain. Ich dachte, ich spinne. Und ich kann mich an gar nichts mehr erinnern bei dem Konzert, außer die 3-4 Lieder, die du halt immer mitgrölst, den Rest kennst du nicht. Ob dieses Singing in the Rain, das ist also ewig in meinem Herzen verankert.
Siehst du, als ich die Lehre gemacht habe? Ja, ich glaube, ja, als ich die Lehre gemacht habe, waren wir mit der Berufsschule in Berlin. Und ich habe dem Lehrer, Berufsschullehrer, gesagt, wir müssen unbedingt ans Konzert gehen, Bob Marley in der Waldbühne. Und
das muss ja Open Air sein bei Bob Marley, es geht ja nicht anders.
Und das war ein wirklich, ich weiß gar nicht, ob es vor oder nach Babylon bei Bass war, auf jeden Fall so dieses Bob Marley-Live-Erlebnis ins Gehirn gebrannt. Und dann waren wir bei diesem Konzert. Und es hat geregnet, es war eine total trübe Stimmung, trotzdem Sommer und sowas, alles entspannt. Und er hat so eine Vorgruppe gespielt und wir da im Regen und die ganze Klasse war unendlich gepisst auf mich, weil ich verantwortlich war dafür, dass wir zu diesem Konzert gegangen sind. Aber, kein Witz, dann war Pause, dann klarte der Himmel auf und dann kam Bob Marley auf die Bühne und sagte, Rastafari, Rastaman Vibration, ever living, ever fearful, ever sure. Und in der Sekunde kommt die Sonne hinter der Bühne raus.
Ach, hör auf.
und scheint auf das Publikum, also von hinten hinter der Bühne scheint auf das Publikum, und überall steigt der Dampf raus, der auf der einen Seite durch die Feuchtigkeit war, aber auf der anderen Seite durch den Dampf, was da konsumiert wurde. Und das war ein Weltklasse-Erlebnis und die ganze Klasse war am großartig. Ende dankbar, dass wir
da waren. Ist das großartig. Sag mal, lass mich mal kurz, damit wir deinen CV auch ordentlich abarbeiten. Ne? Also zurück zum Professionellen. Also du hast das Internat in St. Peter-Ording dann abgeschlossen. Und
nee, ich habe sie abgeschlossen. Ich bin irgendwann rausgeflogen tatsächlich nach, nach 4, 5 Jahren. Ja, ich war dann irgendwann renitent schon ein bisschen sehr. Also ich glaube, dann kam ich war im Dünenhaus, dann war ich im Deichhaus. Da war ich im Sonnenhaus und ich wurde immer wahrgenommen. Ich war gerne so Klassensprecher und Haussprecher und so und ich war schon sehr auf dem
Aber Film. Aber was ist Dünenhaus? Und da muss er ein bisschen erläutern. Es sind
verschiedene Häuser innerhalb des Internates. Also das Internat besteht aus verschiedenen Häusern Es wurde sozusagen hin und her gereicht. Das Dünenhaus war das Haus für die Kleineren. Als ich dann größer war, bin ich ins Sonnenhaus gekommen und dann ins Deichhaus. Und ich bin nicht so leicht zu erziehen und zu leicht zu bändigen irgendwie. Das war schon das Thema. Und ich habe mich halt sehr eingesetzt für, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Ich bin so ein Typ, der dann, also ich springe dann an und übertreibe dann wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen. Und hatte dann so irgendwie einen schrägen Ruf. Dazu kam, dass ich festgestellt habe, dass die Großen bei uns im Internat gerne hinter dem Fahrradschuppen standen und dort etwas geraucht haben, was dazu geführt hat, dass danach gegackert wurde. Und diesen Zustand des den Zustand des sinnlosen Gackerns fand ich erstrebenswert zu der Zeit. Okay. Und dann war man natürlich schnell im Verdacht, dass man auch zu diesen Leuten dazugehört, die da oft gackern. Und
du hast zu viel gegackert, ich verstehe.
Okay. Es war einfach so. Bewusstseinserweiternd habe ich da rumgegackert, auf jeden Fall. Und ich kam dann in so einen Flow und dann kam ein neuer Mitschüler, Michael Schnell. Und das war jetzt ein Typ nach meinem Geschmack. Wir haben das so weit getrieben, dass kein Haus mehr uns wollte. Deswegen haben wir eine Internatswohnung bekommen.
Aber was habt ihr denn alles gemacht?
Wir haben uns einfach
Nimbus, den du dir erarbeitet hast.
Ja, lustig. Ich bin, ich habe mich, glaube ich, unterhaltsam benommen, aber zu Lasten der Disziplin der Aufsichtspersonen. So kann man das, glaube ich, formulieren.
Ah, okay.
Wir sind nachts, haben wir uns verabredet, nachts um 2 oder so. Und sind dann losgegangen und haben den gesamten Esssaal, jedes Haus hat so einen Esssaal, wo gegessen wird, also Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und so. Und wir haben das komplett draußen auf der Wiese gedeckt. Komplett, aber mit allem, mit Tellern, mit Besteck, mit allem. Das heißt, da kam der Erzieher morgens und hat dann die Kinder geweckt. Und dann sollte das Frühstück vorbereitet werden. Dann waren die gesamten Möbel, alles weg. Und es stand eben alles im Garten. Oder
heutzutage wäre das ein Flashmob. Also absolut.
Das war kreativ.
Ja.
Wir haben, keine Ahnung, das Fahrrad des Erziehers genommen und haben das mittels eines Flaschenzugs, das heißt, wir haben in Physik auch aufgepasst, haben wir das relativ hoch im Baum platziert. Leider, muss man sagen, ist dann irgendwann dieses Band abgegangen und dann hing dieses, kein Witz, dann hing dieses Fahrrad praktisch unerreichbar in einem Baum und keiner konnte es mehr runterholen, weil dieses Band ja weg war, an dem das fest war. Und ähnliche Sachen. Wir haben echt Quatsch gemacht. Da sind wir nachts ausgestiegen aus dem Fenster. Das waren so Fenster, die waren zu, die konnte man nicht aufmachen, aber oben war so eine Klappe und mit entsprechend ein bisschen Übung kam man durch diese Klappe raus. Und dann sind wir halt in die Disco gegangen, in die örtliche, und dann auch erwischt worden. Und dann gab es dann Stubenarrest und dann gegen den Stubenarrest sich auch wieder aufgelehnt. Wieso, ganz ehrlich, wieso 16-, 18-Jährige sind? Und ich war, glaube ich, ein bisschen renitenter als andere und deswegen war irgendwann meine Zeit im Internat vorbei. Dann bin ich hier nach Hamburg, war hier noch ein Jahr auf der Schule, habe das dann abgeschlossen entsprechend. Und habe dann, ja, wie soll ich sagen, das war ganz Anfang der 80er Jahre. Und das war, wie soll man sagen, ich bedauere das sehr, dass meine Kinder das nicht erleben können, was ich damals erlebt habe. Die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre in Hamburg war ein absoluter wahnwitziger Rausch und Traum. Zwischen Musik, Drogen, Party, Spaß und alles. Und eine komplette wahnsinnige Unbekümmertheit. Das war wenn man so zurückguckt, eine der schönsten, freisten Zeiten, die ich jemals erlebt habe. Wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Ich habe zwischenzeitlich in einem Plattenladen gearbeitet, DJ, durch Disco. Ich war 2 Jahre komplett auf Nase unterwegs und habe mir reingepfiffen, was man sich reinpfeifen kann, und dann immer schön diese kleinen Halbliter Flaschen Wodka dazu und so. Und wir haben es hier in Hamburg, also muss man sagen, wir haben es wirklich krachen lassen. So. Und das war, ich war...
Warst du auch an der Quelle irgendwo, oder?
Hamburg, ja, ich war auch an der Quelle, und ich habe tatsächlich, muss man sagen, man kann das gucken, wenn man sich die Tourpläne anguckt aus den 80er Jahren von all den New Wave, New Romantic, Punk-Bands aus London, alle haben in Hamburg ihre Europatour angefangen, aus Gründen, weil man sich hier gut ausstatten konnte mit allem, was notwendig ist für so eine Tournee. Und ich war mit vielen Bands, also danach auch auf Tournee. Ich war mit Depeche Mode auf 101, also durch Amerika und sowas alles, weil ich einfach irgendwie...
Was war denn deine Rolle, als du bei Depeche Mode
warst? Keine Rolle. Meine Rolle ist mein Name und dabei sein. Und im Zweifel habe ich manchmal dafür gesorgt, dass die Sachen, die jemand haben wollte, auch rankamen. Weil da war ich ganz gut drin.
Okay. Ja. Im Organisieren, ne? Genau, das systematische Herangehen.
Also das war die offizielle Bezeichnung, hat immer was mit Catering zu tun. Backstage und Catering, das sind die Fachbegriffe dafür.
Okay. Aber Depeche Mode, lass noch ein paar Namen klingeln.
Ja. Depeche Mode, Human League, Spandau Ballet, Tears for Fears,
nein.
Alle.
Also ich Spandau hier Ballet war mein erstes Konzert.
Siehst du? Ja. David Bowie hier in Bad Segeberg. Schön Backstage mit David mal ein bisschen geguckt, was es so gibt im Angebot und so. Mhm. Ich habe viel gesehen.
Okay. Also ja. Genau, multisensorisch sozusagen.
Ist ja auch, ja, und ist ja auch alles verjährt, insofern.
Ja, also danke für deine Offenheit. Aber du warst ja auch in diesem Flow drin, du warst in dieser Szene drin, das Musikbusiness sozusagen hatte dich getriggert. Wann hat sich das dann ein bisschen strukturiert? Also wann hast du dann gesagt, jetzt muss ich mal einen richtigen Job haben?
Also es war halt so, dass ich nebenbei auch noch sehr gut in diesem ganzen Hamburger Rotlicht, in dem 80er Jahre Kiez, alle Kiezgrößen, GmbH, bla bla bla. Das, ich war in dieser ganzen Nummer auch drin, aber ich war nie auf der, wie soll ich sagen, wie man jetzt sieht, auf der dunklen Seite. Ich war sozusagen eher auf der entertainigen Seite. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß noch, die haben hier in Hamburg dann immer gesagt, ja, der Boris, der ist Werbemann, der kann das schick machen. Der macht dir deine Steige, also den Puff sozusagen, macht dir hübsch. Ich bin hier derjenige, der in Hamburg, da gab es so eine...
Warst du Innendekorateur dann praktisch?
Ja, im Prinzip, weil ich halt, die haben alle gesagt, du bist Werber, du kannst das doch. Und hier 10.000 Mark, mach mal. Und dann habe ich da Sandpapier an die Wände geklatscht und habe das rot lackiert. Und das war und alle haben gesagt, wie geil ist das denn? Das war's. Okay. Und das war halt einfach, muss jetzt sagen, man kann das, wenn man das so erzählt, klingt das irgendwie so... Ja, klingt schon sehr schräg, aber es war, ganz Hamburg war damals so. Hamburg war damals eine Insel der, ich will nicht sagen, das war nicht wie Berlin. Berlin war sehr aggressiv und sehr kaputt. Hamburg war irgendwie, hier gab's auch keine, also ich sag mal so, hier gab's wir haben keine Angst gehabt vor irgendwelchen Strafverfolgungen. Wir haben keine Angst gehabt vor Konsequenzen. Es gab auch keinen Streit. Dieses Ganze, was hinterher passiert ist in Hamburg, wo die ganze Szene sich, wo es dann auch Tote gab, Schießereien, diese ganzen wilden Geschichten, das gab's Anfang der 80er eben nicht. Anfang der 80er war ja Love, Peace and Happiness auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben Vollgas nach vorne, Party und I don't care, was morgen passiert. Mhm. Und da war ich mittendrin und ich war bestimmt nicht der Einzige, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele davon. Na klar. Und viele sind auf der Strecke geblieben, einige leben heute auch noch. Mit den einen oder anderen hast du dann über Facebook immer noch Kontakt und so. Mhm. Und das war einfach das Tolle war das, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wir waren halt wirklich völlig unbekümmert. Völlig. Also es gab dieses, ne, dann irgendwann habe ich... Irgendwann habe ich dann gedacht, so ja, jetzt habe ich Mädchen kennengelernt und so, und die war Friseurin und wollte Friseurmeisterin werden und wollte ihren Meister machen. Sag ich, ja, machen wir doch, bezahle ich dir, gar kein Problem. Und dann hat sie halt ihren Meister gemacht und wir haben einen Friseurladen aufgemacht, Friseur am Grindelhof, Kinder zahlen pro Lebensjahr 1 Mark. Schöne Idee, hat sich schnell rumgesprochen, Laden war bumsvoll. Dann sind wir verklagt worden von den großen Friseurketten hier in Hamburg, weil das eben nicht wirklich ein korrekter Maßstab für Handwerk ist, also das Lebensjahr. Und die Haare eines 4-Jährigen werden angeblich nicht 1 Mark wertvoller als das eines 3-Jährigen in der Bearbeitung und so. Also wir haben da, ne, es ging einfach immer weiter, es war egal. Wir haben es einfach gemacht und plötzlich war der Laden da und dann haben wir das gemacht. Dann gab es, keine Ahnung, dann kam jemand daher und hat gesagt, pass auf, Alfa Romeo, geilstes Auto der Welt. Wo kriegt man die her? Ja, aus Italien, in Norditalien. Da ist das Wetter nicht so scheiße wie hier. Da haben die alle noch einen heilen Unterboden. Lass uns nach Italien fahren, ein paar Alphas kaufen. Da sind wir da runtergefahren, haben ein paar Alphas gekauft. Dann haben wir festgestellt...
Wer waren wir? Also wer
seid so eine Gruppe von Leuten. Okay. Das sind einfach Menschen aus der
Ihr habt einfach irgendeine Idee gehabt und dann gesagt, ja, getan.
Let's do it. Und, mhm. und dann fährst du nach Italien, dann kaufst du 3, 4 Alfa Romeos, da sind dann so diese kleinen Nummernschilder noch dran. Ja. Und das Tolle ist das, die gelten ein Jahr. Das heißt, du fährst hier in Hamburg mit einem kleinen Nummernschild rum.
Italienisches, genau.
Genau, es ist noch versichert, ist versteuert. Und das Tolle ist, das kannst du überall parken, weil wenn du einen Strafzettel kriegst, der geht ab nach Italien und wird dann im Rahmen des Länderfinanzausgleichs irgendwie abgegolten. Das heißt, du hast bei uns ein Auto gekauft, einen schönen Alfa Romeo, und hast den aber gleichzeitig noch mit ein Jahr Steuer und Versicherung bekommen. Und schwarz parken. Das sind so Sachen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen alles. Aber wir haben einfach, es war wild und lustig und unterhaltsam, und es war ganz wenig aggressiv. Mhm. Und unglaublich, also ich glaube, ich weiß nicht, man hat eigentlich durchgehend sich mit Lachen beschäftigt und mit Quatsch machen.
Aber hattest du, also die Frage ist wahrscheinlich schon, wahrscheinlich fällt es bei der Frage schon das Lachen an. Hattest du einen Plan? Also da gab es irgendwann so diesen Moment, wo du gesagt hast, ich will dahin. Ich will das erreichen. Oder hast du einfach nur Carpe Diem in den Tag reingelebt?
Leben. Und das haben, ich war da nicht mit alleine. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass das besonders für mich ist oder so, sondern eigentlich war, sag mal so, das, was so Hamburger Szene damals war, wir waren einfach so. Und das ging auch alles. Also es war immer Kohle da, du hast immer irgendwelche Geschäfte hier und da, der eine hat was, der andere will was und so. Mhm. Und das kam dann natürlich, also ich bin dann selbst tatsächlich sehr jung Vater geworden, auch mit 24 wie mein Vater.
Okay.
Und zu der Zeit hatten wir aber auch dann diesen Friseurladen, das heißt, da war ja schon mal irgendwie eine Substanz.
Also er hat zumindest immer einen Haarschnitt bekommen, oder? Hast du einen Sohn oder Tochter?
Tochter.
Eine Tochter, okay, aber die hatte auf jeden Fall safe einen Haarschnitt dann.
Safe einen Haarschnitt gehabt, mhm. und damals war es eben auch so, also ich sage also mal so, diese Beziehung, ich habe da sehr begeistert diese Frau geheiratet, die dann Friseurmeisterin geworden ist, und habe ihr den Laden dahingesetzt und so. Aber für mich war das, ich hatte halt nichts zu tun. Ich bin dann zum Beispiel Kurier gefahren. Ich habe einfach gedacht, was ist das denn? Wie geil ist das denn, wenn du Kurier fährst? Da bist du ganz dein eigener Herr, fährst rum, kriegst ein bisschen Cash, ein bisschen was auf so Schecks, die ausgeschrieben wurden, wo dann offiziell überwiesen wurde. Bist den ganzen Tag unterwegs. Wenn du jemand was bringst, der was haben will, was du zufällig hast, dann bist du als Kurier unterwegs. Ey, entspannt. Und das war für mich so ein, weißt du, das passte so easy zusammen. Und da bin ich halt, da war ich hier in Hamburg Kurier 208. Ich war auch einer der beliebtesten Kuriere, glaube ich, bei der Kurier, weil ich auch die kleinen Touren angenommen habe. Für mich war das war geil, da kam Geld rein, ganz easy, bisschen mit dem Fiat Kombi durch die Gegend fahren und so. Das war einfach eine sehr, sehr, sehr unbekümmerte Zeit. Und dann hat sich das Leben so ein bisschen geändert, weil viele von der Szene sind dann hart draufgekommen, aggressiv geworden, böse geworden. Ich habe auch dann, für mich gab es so einen Tag, also da stand ich vorm Spiegel, ich habe inzwischen 140 Kilo gewogen, lange Haare so runter, blutende Nase am Morgen und so, und war relativ kaputt und habe dann für mich gesagt, okay, es geht so nicht mehr weiter. Das geht nicht. Du musst aufhören und musst einen Plan haben. Und dann habe ich aufgehört mit allem.
Gab es so einen gesundheitlichen Moment, also abgesehen von dem Blick in den Spiegel, da gab es dann eine kritische Situation, die du erlebt hast, wo du gesagt hast, das war mein Hallo-Wach?
Nee, ich bin relativ gut ich bin ein sehr disziplinierter Drogenkonsument. Ich habe es zwar krachen lassen bis zum geht nichts mehr, aber wenn ich zum Beispiel mal wie mit Rauchen, also manche Leute, die rauchen ja immer, also auch wenn sie krank sind, rauchen sie und so, das wird mir nie passieren. Also wenn es irgendwas nicht in Ordnung ist und so, habe ich da immer aufgehört und habe das also halbwegs im Griff gehabt. Und ich hatte halt, muss man auch sagen, ist ja auch Keith Richards Vorteil, wenn du immer die beste Ware hast, dann bist du schon mal vorne. Und das war bei mir wahrscheinlich genauso. Insofern habe ich das alles ganz gut überstanden. Aber eben, wenn du dann echt fett bist und voll Alkohol und Drogen und bist am Arsch, dann musst du irgendwann, also für mich zumindest war es so, dass ich dann gesagt habe, jetzt höre ich auf mit allem.
Warst du das ganz alleine oder bist du von außen auch angesprochen worden, von deiner Frau oder irgendetwas?
Nein. Ganz alleine.
Okay.
Also ich hab gesagt, ich mach's nicht mehr. Daraufhin habe ich alle meine Freunde verloren, meine Frau verloren und alles. Und war alleinerziehender Vater. Was? Das hat alles meine Entscheidung zu sagen.
Deine Tochter blieb bei dir?
Ja, ich war danach alleinerziehender Vater. Meine Frau hat weiter mit Leuten Partys gemacht, sich das Zeug reingepfiffen und so. Wir haben ja in einer Wohnung gewohnt natürlich. Mhm. Und dann war es so, dass ich morgens zur Arbeit gegangen bin und die saßen da immer noch und haben sich einen reingebrettert. Und dann war das für mich irgendwie kein Leben mehr.
So. Wie war das für deine Tochter, sag mal?
Dadurch, dass ich lange Jahre keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgegangen bin, also die ist mit mir Kurier gefahren, die hat sehr viel von mir gehabt, glaube ich, zeitlich sozusagen. Mhm. Aber natürlich Aufmerksamkeit, also ernsthafte Aufmerksamkeit und sowas alles, da gibt's Löcher, einfach, wenn du unterwegs bist und Party und hin und her, dann gibt's einfach Löcher. Und die Mutter war auch keine gute Mutter. Also sie hat sich nicht gut um sie gekümmert. Und dann, als ich dann eben alleinerziehender Vater war, da war das Ganze sehr gut eigentlich. Ich habe dann eine neue Frau gehabt. Mhm. Die war genau, also das ganze Leben wurde plötzlich zum kompletten Gegenteil. Ich war so im ganz spießigen Haus hier in Winsen an der Luhe, bei einer Kaufmannsfamilie.
Wie seid ihr da zusammengekommen, wenn ihr so unterschiedliche Typen
wart? Über die Arbeitsstelle. Ich habe in einer Agentur gearbeitet und da hatte ich die als, ich glaube, Praktikum da gemacht oder so. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie ergeben und das war genau das Gegenteil von dem. Und auch da muss ich sagen, ich war beim ersten Mal schwer schnell begeistert und habe sofort hier mit allem, was dazugehört, Kind und heiraten und so. Beim zweiten Mal habe ich es genauso wieder gemacht, war ich auch wieder schnell begeistert. Und wenn ich mir mein Leben heute angucke, war ich zweimal zu schnell zu begeistert. Und hätte auch mal ein bisschen Ruhe geben können sozusagen. Das habe ich aber, ich habe einfach entschieden, jetzt ist mein ganzes Leben wird jetzt in Anführungsstrichen ruhig, spießig, in einer klaren Bahn.
Ich werde jetzt Spießer. So.
Ja, also ich habe es nicht so genannt, weil es war immer noch Werbung und sowas alles. Aber ich habe zum Beispiel, also ich meine, deswegen ist der Vorteil, wenn du so eine Drogenkarriere und so hast, dann siehst du ja bei anderen Leuten sofort, wenn sich was reinpfeifen. Und das war mein Vorteil als ich dann in der Werbung war. In meinem Team hat keiner Drogen genommen, weil die alle wussten, ich weiß das, ich merke das. Und viele andere haben das aber gemacht. Also ich kenne Werber, die haben sich ihr Leben, ihre Beziehung, ihre Werte durch die Nase gepfiffen und sind komplett abgestürzt. Und das, also die in meinem Team waren, hatten damit nichts zu tun. Und das,
warst du denn dann streng mit ihnen, also wenn du das gemerkt hast?
Gibt den einen oder anderen Moderator, der heute noch bei RTL moderiert, der mal sehr unter mir gelitten hat, weil ich ihn zusammengepfiffen habe bis zum geht nichts mehr, weil er meinte, er könnte eine Live-Big Brother Show auf Koks moderieren. Und das finde ich überhaupt nicht lustig. Also das geht überhaupt nicht.
Mhm. Okay.
Also, das hat nichts damit zu tun. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel rauchen, dann hören sie auf und dann werden sie so radikale Nichtraucher. Das hat damit nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du unter Einfluss von Drogen bei Handwerk und Entertainment ist zu 90% Handwerk. Handwerk machst du nicht. Egal, ob du an Autos schraubst, ob du Tische zusammenklopfst oder sonst was, das machst du nicht auf Droge, weil du hast Verantwortung für das, was da passiert. Du hast Verantwortung für ein Team. Du hast Verantwortung für den Erfolg einer ganzen Sendung. Du bist ein kleiner Teil, egal in welcher wichtigen Position, ob das jetzt Geschäftsführer ist, Finanzchef oder Moderator oder nur jemand, der das Licht macht oder den Ton festhält oder so. Das sind alles gleichwertige Menschen. Am Set, an einer Produktion sind das alles für mich zumindest immer gleichwertige Menschen. Und wenn da einer dabei ist, dann ist diese ganze Produktion, hängt nur am schwächsten Glied sozusagen der Kette. Und wenn da einer dabei ist, der sich irgendein Zeug reinpfeift, ob das jetzt Alkohol ist oder Kiffen oder Koks oder sonst irgendwas, das kommt mir nicht in die Tüte, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass alle konzentriert und im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil wenn was schief geht, da bin ich derjenige, der mich vor allen stellt. Dann bin ich derjenige, der sagt, ich bin verantwortlich, wenn ich Chef für was bin. Und das mache ich aber, das kannst du natürlich nur, wenn du weißt, wer in deinem Team ist und was die gemacht haben.
So. Trotzdem, ich finde das so erstaunlich. Das ist eine irre Geschichte, die du hier erzählst. Dramaturgisch perfekt. Von Saulus zu Paulus. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, wenn du einen solchen unsteten Lebenswandel hattest, weil das einfach so der Lebensstil damals war. Ich judge das auch überhaupt nicht. Das ist jedermanns Sache. Dass du dann in diesen jungen Jahren diesen Switch erkennst und ihn dann auch noch so radikal durchführst, das erstaunt mich so. Vor allem, weil du ja zunächst mal noch in dem Umfeld warst, aber dann vielleicht durch die neue Beziehung vielleicht auch ein neues Setup gefunden hast. Aber das... Ich frage mich wirklich, wie du das geschafft hast, von einem Tag auf den nächsten. Also was ist da passiert bei dir, dass du dieses Erweckungserlebnis gehabt hast?
Für mich ist das, also ich habe es ja gesagt am Anfang, ne, die richtige Tür zur rechten Zeit durchschreiten. Also sag mal, das war eine geile Zeit und ich möchte keinen Tag davon missen und ich bereue auch nichts praktisch davon, gar nichts. Aber ich weiß, also immer so, ich glaube, eine meiner größten oder meiner besten Fähigkeiten ist, ich weiß echt, wann Schluss ist. Und zwar immer, in allem. Ich weiß, wann Schluss ist. Also sowas wie, dass jemand ausrastet und bringt am Ende jemand um, passiert mir nicht. Ich weiß, wann Schluss ist. Ich weiß genau, wann meine Kapazitäten zu Ende ist, wie weit du mit anderen Leuten gehen kannst. Ich weiß genau, wann Schluss ist. Ich weiß das in Beziehungen, ich weiß das in Arbeitsverhältnissen, ich weiß das in allem. Ich weiß grundsätzlich mal immer, wann Schluss ist. Da bin ich echt gut drin. So, und das war damals eine Situation, wenn du um 14 Uhr gerade aufgestanden bist, in dein Bad taumelst, die Nase blutet und du siehst scheiße aus, dann ist irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, Freund, jetzt kriegst du es noch hin. Und dann habe ich meine, um jetzt mal zu beschreiben, was dann passiert ist. Ich habe ich habe dann gedacht, okay, ich höre auf. Dann habe ich dann meinen nächsten Freunden gesagt, pass auf, Freunde, ich lasse das alles bleiben. Ich spreche da mit den Menschen, die ich da kenne, mit denen ich jeden Tag zu tun hatte, dass ich das nicht mehr mache. Die haben alle sofort gedacht, ich bin, keine Ahnung, von der Polizei erwischt worden, übergelaufen. Alle möglichen Gedanken waren natürlich da im Kopf bei denen. Ja. Es haben sich praktisch alle meine guten Freunde verabschiedet. Es war keiner mehr übrig. Also waren alle weg. Ratzefatze waren die alle weg. Und ich bin halt nachts, während die anderen Party gemacht haben, habe ich probiert, um Block zu joggen. Also bin erst zu Fuß gegangen, die erste Woche, die zweite Woche dann schon mal ein bisschen zwischendurch ein bisschen laufen. Die dritte Woche dann probieren, einmal ganz rum zu joggen, dann zweimal, dann dreimal. Dann habe ich so weit getrieben, dass ich irgendwann, weiß gar nicht mehr, wann das war, 88 oder sowas alles, oder 86, da habe ich hier im Hanse-Marathon mitgemacht und habe 32 Kilometer geschafft. Ja, ich habe es nicht bis zu Ende geschafft.
Ja, aber trotzdem, 32 Kilometer, Respekt.
Bis Bahnhof Saarlandstraße, glaube ich, dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich nach Hause, scheiß drauf. Weil ich auch ich habe nicht diesen, es gibt ja so Menschen, die haben so einen finalen Gewinner, ein finales Gewinnergehen, die wollen es dann durchziehen, das habe ich auch nicht. Also ich bin da unter dieser Brücke von dem Bahnhof durchgelaufen und habe gedacht, jetzt fahre ich nach Hause. Das ist meine U-Bahn, ich fahre nach Hause, fertig, das war's. Ich habe eh alles geschafft, ob ich jetzt noch 10 Kilometer weiterlaufe, drauf geschissen. Und das habe ich relativ radikal gemacht. Aber ich habe auch andere Sachen. Also ich habe auch die zweite Beziehung zum Beispiel oder so, oder Beziehungen, die du zum also innerhalb der Arbeit hast oder so. Ich bin da schon auch radikal, weil ich denke, also sag mal so, also wenn ich mich quäle, dann muss es sich schon lohnen. Und wenn du selber merkst, es geht nicht weiter, wenn du selber merkst, da ist jetzt irgendwie, ist da, also das wird nicht besser. Und egal was du tust, es wird nicht besser. Oder sie wollen dich vielleicht auch nicht. Es reicht ja auch, wenn jemand einfach immer sagt, weiß ich nicht, was ich will, ich nicht. Wenn er dir signalisiert, dass er deine Arbeit nicht schätzt, dann musst du eben gehen. Und du musst dich immer entscheiden, wenn dann Leute sagen, okay, du kannst das und das weitermachen, aber, und dann, wenn dieses Aber mir nicht gefällt, dann lasse ich es bleiben. Mir ist es egal, was dann passiert. Und ich hatte bis jetzt, muss ich sagen, ich habe jetzt gerade auch 2, 3 echt schwere Jahre hinter mir, aber auch da habe ich das so gemacht. Ich glaube, wenn man gute Zeiten hat, hat man auch schlechte Zeiten. Das muss man abkönnen. Das ist das Leben einfach. Und am Ende, je älter du wirst, desto wichtiger sind dann Beziehungen und nicht mehr die Werte auch und so. Das hat sich auch im Laufe des Lebens verschoben. Aber ich weiß auch, was Werte angeht und so. Ich habe es echt krachen lassen, aber ich weiß, wann Schluss ist. Das weiß ich gut.
Dieses erste Werbeengagement bei dieser Agentur, war dort jemand, der dich so gefördert hat oder dich entwickelt hat? Würdest du das sagen?
Ja, also ich habe mich da vorgestellt. Bei Kollege Schmidtmeier hieß er, dass ich das noch weiß, ist auch irre. Ich weiß so viele Sachen heute nicht mehr, aber das weiß ich noch. Weil Kollege Schmidtmeier, ganz, ganz, ganz feiner Kerl, und der war zuständig für die Individualbetreuung von großen selbstständigen Bekleidungshäusern. Also wie zum Beispiel Pieper in Saarlouis, Herder in Lübeck, Behrens und Haltermann in Itzehoe, C.J. Schmidt in Husum und so weiter und so fort. Und das waren Klamottenläden, also große Kaufhäuser, Bekleidungskaufhäuser. Mhm. Und die waren geführt, Inhaber geführt. Und wir haben sozusagen die jeweiligen Anzeigen für die gemacht mit, keine Ahnung, den neuesten Blusen drin oder Jeans drin oder ich weiß nicht was alles so. Und die mussten aber immer individuell betreut werden.
Und so kleine Kataloge wahrscheinlich auch und sowas.
Ja, genau, so die in Zeitung beigelegt werden, das haben wir für die gemacht, aber eben auch individuelle Anzeigenkampagnen und so, ne? So C.J. Schmidt, der Apfelherbst, da jeder Kunde, der kommt, kriegt ein Äpfelchen geschenkt und so.
und solche Sachen. Was war deine Rolle? Also was war deine?
Erst war ich Kontakter, dann war ich Etatdirektor. Also das heißt, du bist sozusagen derjenige, der den Kontakt zum Kunden hält und der die Ideen des Kunden probiert, dem Grafikteam beizubringen und dann gemeinsam etwas zu erstellen. Dann gehst du hin und präsentierst das, hast meistens 3 Varianten dabei. Und das war insofern meine Welt, als wenn du davor, wenn du mit schwierigen Leuten am laufenden Band zu tun hast und bist permanent auf irgendwelchen Stoffen unterwegs, dann kennst du dich aus mit kritischen Situationen. Das hilft dir unheimlich bei normalen Menschen. Das hilft dir total, weil es gibt nichts, also manchmal haben sich da die Familien angebrüllt, ja, weil die ältere Generation, also Vater, Mutter waren für die Anzeige, die jungen Leute waren für die Anzeige. Da haben die sich gezofft. Ich habe das alles immer beschwichtigen können. Ich habe das hingekriegt, dass sich jeder wohlgefühlt hat.
Du warst ein Mediator.
Absolut, 100%. Also Hauptaufgabe war Mediator und natürlich auch, klar, Stratege. Ich fahre schon hin zu so einem Kunden mit einer Variante, die voll scheiße ist, damit sie mich zusammenfalten können, damit ich ihnen hinterher sage, warum die anderen beiden besser sind. So.
Okay, ist eine Taktik. Und wie lange warst du dort in der Werbeagentur?
Also erstmal muss ich noch sagen, davor war ich noch bei der Teldec Werbeleiter, das ist eine Plattenfirma.
Die Teldec, klar.
Ja, und hab wilde Zeiten mit Peter Maffay, Falco und solchen Leuten verbracht.
Aber die Depeche Mode Zeit, das war nicht bei Teldec, oder doch?
Nein, Depeche Mode war nicht bei. Wir hatten nur, außer Falco, hatten wir keine großen internationalen. Also wir hatten eins, wir hatten den sogenannten, darf man das hier sagen, weiß ich nicht. Wir hatten, das hieß, das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Das war ein despektierliches Wort für große Brüste. Mhm. Und dahinter kam das Wort Pop, also euer Pop.
Mhm. Okay.
Und wie die große Brust bei einer Kuh heißt, so. Mhm. Und dann Pop, mit Verbindung mit dem Wort mit Pop. Und wir hatten Sabrina, Sinita, Samantha Fox.
Samantha Fox. Mich gut erinnern, die Frau, der beim Duschen nicht die Füße nass werden. Das war
so genau so sieht es aus. Mhm. Und der war ich zum Beispiel hier auf St. Pauli unterwegs. Mhm. Ich habe tolle Sachen mit denen erlebt. Das ist die Art von Musik, die wir hatten, das war nicht meine Musik, aber es hat mir Spaß gemacht, da Werbeleiter zu sein und die Anzeigen
ja in der lustig. Musik. Sabrina, Boys, ich kann mich erinnern. Ja. Genau, das war die Zeit, wo ich mal aufgenommen habe, wo ich vom Radio saß und gerade diese Italo-Pop-Sachen und auch Falco war übrigens mein zweites Konzert. Ich merke schon, du hast mich praktisch indirekt geprägt, ohne dass du es gewusst hast. Das war so der Künstler, den wir alle toll fanden. Wir sind auch mit gegelten Haaren, Sonnenbrille und Trenchcoat ins Bad gegangen. Völlig schwachsinnig, haben dabei so einen Ghetto-Blaster hochgehalten und der Kommissar lief drauf. Also so, das war so stilprägend sozusagen zu der Zeit. Okay, ja, und mit diesen Leuten hast du zusammengearbeitet.
Ja, und ich war auch dafür zuständig, wenn der Falco zu Besuch kam, alle Türen abzuschließen, alle Toilettentüren abzuschließen, dass er nicht entgleiten kann und andere Dinge macht, die wir nicht wollen. Genau. Mhm. Und danach war ich eben bei der Werbeagentur und ich war 4 Jahre da, glaube ich, ungefähr. Mhm. Und das war eine schöne Zeit danach. Ich habe dann auch neue Kunden dahin gebracht, wie zum Beispiel Disney und dann hatte ich Kontakt zur 20th Century Fox.
Moment, Disney hast du in die Werbeagentur gebracht?
Ja, als Kunde.
Und was habt ihr für Disney dann gemacht zu der damaligen Zeit?
Wir haben die Einführung der Videokassette auf dem deutschen Markt, Buena Vista Home Video in
München. Nein, wirklich?
Ja. Und genau, wir haben hier Die Schöne und das Biest, Dschungelbuch und wie sie alle hießen, auf Videokassette rausgebracht. Und ich bin einer der beiden Menschen, die erfunden haben, dass in jeder Tankstelle so eine Schütte stand mit 48 Videokassetten. Okay. Weil wir gedacht haben, das bringt der Papa seiner Tochter mit. Und genau so war es auch.
Das ist ja großes Kino.
Das haben wir sozusagen das erfunden, dass man da an der Tankstelle solche Sachen kaufen kann, ja. Und die haben alle richtig Geld damit verdient, muss man sagen. Das war sehr, 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 sehr erfolgreich.
Also damit hast du sozusagen den nächsten Bogen gespannt. Also erst vom Plattenlabel zur Agentur hin, wenn man so will, ins Lizenzgeschäft im Filmbusiness.
Ja, und dann habe ich halt jemand, war so ein Headhunter, glaube ich, war das, der hat dann gefragt, ja, wo ich mir auch vorstellen könnte, für einen Konzern zu arbeiten, als Marketingleiter in Deutschland. Ja, klar, ja, 20th Century Fox und so, zur Zeit, und da kam gerade Braveheart raus und so. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe einen Menschen kennengelernt, Peter, dass ich diesen Namen noch weiß, ist völlig durchgeknallt. Peter Dignan war der damalige Chef, war ganz, ganz, ganz feiner Engländer, toller Typ. Mhm. Mit dem habe ich gesprochen und da hat er gesagt, pass auf, mir ist halt wichtig, also wir suchen Marketingleiter und so und das kannst du sicher und mit deiner Erfahrung und so, alles super, aber mir ist das Team wichtig. Und dann hat er mir Vincent de la Tour vorgestellt, das war der Vertriebschef. Mhm. Und wir beide waren so. Und mit Peter Dignan zusammen, Top-Team, großartig. Und dann ist Peter Dignan ein paar Monate später gegangen und es kam ein Mensch namens Andreas Zwiener, glaube ich, hieß er, kam dahin. Mhm. Ersten Sätze waren, ja, ich war ja vorher bei Cartier. Ich habe genaue Ahnung, wie das so funktioniert. Und dann gab es dieses Meeting und dann wirst du gleich sehen, dann bestätigt das, warum ich auch manchmal echt radikal bin und weiß, wann Schluss ist. Wir waren auf dem Weg, das war alles super, wir waren ein Top-Team, aber dann hat der Typ zu mir gesagt, pass auf, Boris, Kontakt mit den Amerikanern, ja, wenn was in die Hose geht, bist du zuständig, wenn es was Gutes ist, das mache ich dann.
Ach, wie schön. Und dann aber zumindest gesagt, sehr ehrlich.
Ja, dann habe ich gesagt, pass auf, mein Freund, das wird nicht stattfinden. Ich habe mit den Amerikanern jetzt schon den Kontakt und das wird sich auch nicht ändern. Und du bist ja Geschäftsführer, du kannst dich hier um die Geschäftsführung und alles das kümmern, aber wenn es um Marketingfragen geht, spreche ich mit den Amerikanern. Und ich informiere dich gerne, du bist gerne immer in CC, gar kein Problem. Mhm. Aber bestimmt nicht bin ich für den Scheiß zuständig und du machst die guten Sachen. Und da hat er gesagt, dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann habe ich in den Autoschlüssel hingeworfen und habe gesagt, tschüss. Und da war ich weg. Das war für Jim Giannopoulos, das war der damalige Chef in Amerika von der 20th Century Fox. Das kam ein bisschen schockierend überraschen, weil die gerade gedacht haben, jetzt haben sie dann ein super Team zusammen und so und waren alle ein bisschen enttäuscht von mir, aber ich arbeite mit so einem Vogel nicht zusammen. Fertig aus, das war's. Und ich habe auch sofort, bin zu Vincent gegangen, habe Vincent, tut mir total leid, aber ich mache das nicht. Ich will das nicht und es ist in Frankfurt, ich wohne eigentlich in Hamburg. Ich fahre hier jeden Montag um 4 Uhr morgens los bin hier eine Woche in Frankfurt, fahre dann am Abend wieder am Freitagabend zurück und sowas alles. Ich reiß mir echt den Hintern auf. Aber nicht mit so einem Typen, nicht für so einen Typen. Für Peter Dignan, für dich sofort, für alle, für Jim, für die ganze Crew mache ich sofort. Ich mache alles Mögliche. Aber bestimmt nicht arbeite ich mit so einem Typen zusammen. Und ich glaube, der war dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr da. Dann ist Vincent Chef geworden und herzlichen Glückwunsch verdient und alles bestens. Aber ich habe, für mich war das Ganze, ich weiß, wann Schluss ist. Ich arbeite mit solchen Menschen nicht, fertig.
Und würdest du im Nachhinein sagen, dass du bei der einen oder anderen Entscheidung vielleicht doch zu impulsiv warst bei solchen Dingen?
Ich bin nicht impulsiv, ich überlege das schon genau, aber wenn jemand so einen Satz sagt, dann und das ist meine, wie du sagst, der meint das ja so. Also er wird sich ja nicht trauen, das zu sagen, wenn er es nicht so meint.
Ja, ja, klar.
Und das ist im Prinzip ist das so eine, das ist so eine Nummer wie, keine Ahnung, wenn ich in der schleswig-holsteinischen CDU wäre, ja, nach dem, was der Günther da bei Lanz erzählt hat, würde ich sagen, mein Freund, das war's, ich bin hier nicht mehr, mit dir arbeite ich nicht zusammen. Ich arbeite mit solchen Menschen nicht zusammen, die sowas sagen, fertig. Das ist meine Entscheidung, das muss man nicht gut finden, da kann man politisch drüber diskutieren, da kann man auch managementmäßig drüber diskutieren, aber ich mache das nicht, weil ich weiß, wie es endet. Ich weiß genau, wie es endet und das brauche ich nicht.
Und nachdem du gegangen bist, eigenständig, selbstbestimmt, hattest du da, jetzt hattest du ja zumindest schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk, könnte ich mir vorstellen. Logischerweise, nein.
Ich bin ein ganz schlechter Netzwerker.
Wirklich?
Ich habe gar kein Netzwerk gehabt, gar nicht.
Ich hätte gedacht, dass das glänzend wäre bei dir, weil du jetzt schon so viele gute Stationen schon erlebt hattest.
Mhm. Also weil auch, ich glaube, die Verbindungen zwischen diesen Stationen sind relativ wackelig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich gar nicht dieser, es gibt ja Menschen, die haben das Talent, und das habe ich überhaupt nicht, zur Veranstaltung zum Beispiel zu gehen und mit allen nett zu reden oder so. Ich kann das nicht.
Du bist kein Smalltalker.
Ich kann das nicht. Dieser Fernsehpreis, Filmpreis, der ganze Scheiß, ich kann das nicht ertragen. Das Rumgefasel, dieses Gelaber und dann immer so dieses, ja, und dann müssen wir uns unbedingt treffen, dann machen wir das zusammen und das. Ich kann es nicht, ich kann das Gefasel nicht hören. Und ich habe immer eins gemacht bei all diesen Veranstaltungen, ich habe mir was Spektakuläres angezogen, keine Ahnung, goldene Schuhe, ein grünes Sakko, irgendwas, damit alle mich sehen. Und dann bin ich durch den Hintereingang wieder raus. Und alle haben gesagt, ja, der Brand war da, aber ich habe ihn dann hinterher nicht mehr gesehen, weil ich hab's nicht, ich bin sowas nicht. Und das ist
Fashionable Appearance.
So, genau. Das ist der geile Ausdruck. Das ist im Prinzip das, was sicher auch businessmäßig mein Fehler ist. Ich arbeite zum Beispiel, viele Leute fangen ja irgendwo an und dann betreiben sie sofort Eigenwerbung. Jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das, um auch den anderen zu zeigen, wenn du mich abwerben willst, dann jetzt stehe ich zur Verfügung und so. Habe ich nie gemacht und ich habe kein gutes Netzwerk. Ich kenne ganz viele Leute unglaublich oberflächlich und einfach so kenne ich einfach so, ja, und ja, die reden auch mit mir und manche finden mich scheiße und manche nicht, aber das ist mir auch egal. Aber ich bin ein Asperger-Kind, ich habe es gelernt, irgendwie damit umzugehen, aber ich bin eigentlich Asperger. Ich gehöre nicht in so Massenveranstaltungen und ich kann dieses sich in Leute reinfühlen, um denen nach dem Mund zu quatschen, kann ich einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich habe das gelernt ein bisschen, aber.
Wann ist das bei dir diagnostiziert worden?
14. Also als ich von zu Hause abgehauen bin, dann war das so, da im Internat so ein wichtiges Thema, dass man da noch mal guckt, ob da alles in Ordnung ist.
So ein psychologisches Gutachten gab es dann oder irgendwas.
Ja, ja.
Okay, aber sag mal, jetzt gegangen bei 20th Century Fox, was passierte dann?
Dann bin ich ein bisschen abgeschmiert, weil ich nichts anderes hatte, habe aber dann ein Angebot bekommen von Studio Schleswig-Holstein. SPD Müller hat da ein Medienreich gehabt, ein kleines. Und da habe ich jemanden kennengelernt, den Timo Berndt, ein toller Autor. Der hat ein Buch geschrieben, das keiner haben wollte. Ich habe das Buch gelesen und es war saulustig, eine Komödie, echt saulustig. Und ich habe gedacht, Mensch, also Film und so, das passt doch. Und ich war jetzt gerade bei der 20th Century Fox und ist ja eine geile Nummer hin und her. Da habe ich das hier meinem Freund Vincent geschickt bei der Fox und der hat gesagt, das ist eine geile Nummer. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich zu Timo gesagt, pass auf, Timo, ich kümmere mich drum. Dann habe ich geguckt, wer ist der erfolgreichste Filmproduzent Deutschlands? Das war Horst Wendland zu der Zeit. Der hat gerade Loriot, Otto-Filme und sowas alles, Edgar Wallace-Filme alle gemacht. Und Typ in Berlin, sitzt in Berlin. Und dann bin ich da hingefahren, also habe ich erstmal angerufen. Da haben sie gesagt, naja, hierher kommen kann man nicht, sie können das Buch ja schicken. Habe ich gesagt, nee, meine ich. Dann bin ich da hingefahren, bin da einfach in der Bismarckstraße saßen die, bin ich einfach ins Büro gegangen und dann haben die mir gesagt, nee, also hier gibt's ohne Termin gibt's gar nichts. Und da hat der Wendland das, aber der saß hinten im Büro, der hat das gehört. Was ist das für einer? So. Und dann durfte ich da kurz reinkommen und gesagt, guten Tag, Herr Wendland. Und ja, mein Vater ist Volker Brandt, nur das, also ich habe ein bisschen Gefühl auch für Schauspieler, ja, mir egal, was haben Sie? So.
Ja, dann hab ich gesagt, ich hab hier einmal ein Buch, machst du Name-Dropping und dann.
Genau, ja, hat nicht funktioniert. Und dann sagt er so, ja, also was hast du da? Und ich sage, ich habe hier so ein Buch, das Buch ist echt ein tolles Buch und ich kenne mich damit aus. Und so, ja, vom Film hast du keine Ahnung. Okay. Ihm das Buch gegeben und gegangen. Und war auch dieser Spruch von wegen, ruf uns nicht an, wir rufen dich an, ne?
Und im nächsten Teil?
Wenn dann die Show zu Ende ist und die Leute gehen dann weg und du siehst, wie sie lachen und wie sie glücklich sind und wie sie dann auf ihre Kabine gehen und gehen ins Bett, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Menschen, das ist ja auch meine Währung. Also für mich war es immer so, für mich ist die Währung des Lebens, ist, wie viele Menschen hast du eigentlich glücklich gemacht? Wie viele Menschen hast du eine Freude bereitet? Wie viele Menschen hast du glücklich gemacht? Und da, bei AIDA konntest du jeden Einzelnen davon kennenlernen.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Norbert Huge.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.